Der Heilige Geist ist so stark hier. Manche haben ja Diskussionen bis hin zu Streitgesprächen und manche mehr an Unsinn über den Heiligen Geist. Aber wenn Gott im Himmel, wenn Gott unser Vater Liebe ist, und wir sind wirklich davon überzeugt, Amen, Amen, er ist Liebe, wenn Jesus Liebe ist, der Heilige Geist ist durch und durch auch Liebe. Und er ist hier. Er ist ganz stark hier. Ich spüre eine ganz starke Salbung in eine bestimmte Richtung. Ich glaube, dass der Heilige Geist heute weltweit eine neue Salbung für Anbetung schenkt. Weltweit. Wisst ihr, als wir den Kongress, den Revival Worship Event in Karlsruhe geplant haben, da ging ja dieses fürchterliche Gerücht mit dem Millennium Bug Y2K um die ganze Erde. Und viele hatten Furcht, sich in Karlsruhe anzumelden, weil sie dachten, die Computer würden zusammenbrechen. Und all solch ein Unsinn. Und eines Tages bekam ich einen Anruf von jemand: Habt ihr gar keine Angst in Karlsruhe am 31.12., dass dann alles zusammenbricht und ihr völlig ohne Strom dasteht und alles ist dunkel und nichts geht mehr? Und ich sagte, nein. Wir sind nicht auf Strom angewiesen, um Jesus willkommen zu heißen im neuen Jahrtausend in Europa. Halleluja! Der Heilige Geist ist dabei, eine neue Salbung von Anbetung zu wirken. Wisst ihr, wir haben vieles über Evangelisation gehört. Das erfolgreichste Instrument in unserer Gemeinschaft, der FCJG und alles, was so da dran gehört, für Evangelisation sind nicht die großen Predigen, sind nicht die starken Botschaften, sondern ist die Gegenwart Gottes. Amen. Die Gegenwart Gottes. Und wo wird die Gegenwart Gottes sichtbarer, erfahrbarer als da, wo Menschen im Heiligen Geist Jesus anbeten? Wir haben diese Come to the Light-Veranstaltungen einige wenige gehabt in der Schützenhalle in Lüdenscheid. 1500 bis 2000, manchmal mehr Leute aus 20 Nationen kommen für einen Gottesdienst. Kannst du dir das vorstellen? Für einen Gottesdienst. Der nächste ist am 21. Oktober. Da kommen sie für einen Gottesdienst angereist aus der Schweiz, aus Österreich, aus Holland, aus England, aus Schottland, aus Italien, aus Spanien. Für einen Gottesdienst. Als wir damit anfingen in der Kulturhalle, war es hoffnungslos zu klein, die standen schon morgens um 9 Uhr da. Wir wussten gar nicht, wie uns geschah. Wir haben Gott angebetet und der Heilige Geist fiel. Und Menschen wurden von der Kraft Gottes erschüttert, fielen zu Boden, weinten, lachten, rollten darum, wälzten sich von einer Ecke in die andere, wurden vom Heiligen Geist hochgehoben, über 2, 3 Stuhlreihen hinweggeworfen. Das Ganze geschah bei einem Mann 3-mal. Er wusste gar nicht, wie ihm geschah. Und plötzlich hörte er eine Stimme über sich: Jetzt glaube ich, dass das Gott ist. Und es stellte sich heraus, ein ganz hungriger evangelischer Pastor war gekommen, mit einer tiefen Sehnsucht, Gott neu zu erleben. Und dann kommen die Menschen nach vorne gerannt und bekehren sich und geben ihr Leben Jesus. Beim nächsten Mal 400 konnten nicht mehr rein. Dann sind sie um die Halle rumgezogen, geistliche Kampfführung, damit die Mauern einstürzen. Jericho-Geschrei. Nachts. Mitten in Lüdenscheid. Und wir sind aus der Halle rausgeflogen. Halleluja. Gott wusste, dass wir eine größere Halle brauchten. Ich könnte euch viel davon berichten. Wir beten einfach Gott an. Das ist nur ein Spot hier. Wir lieben es, den Herrn anzubeten, Stunde um Stunde um Stunde um Stunde, bis die Kraft Gottes fällt. Und alles Mögliche geschieht. Ich werde es nie vergessen, wie eine Gruppe aus dem tiefen Süden, eine total depressive, manisch-depressive Frau anschleppten. Die hatte schon ein paar Seelsorger verschlissen. Keine Hilfe, sowas gibt es. Und sie schleppten sie an, setzten sie auf einen Stuhl und wir fingen mit dem ersten Lied an und in der Mitte des ersten Liedes krachte diese Frau zu Boden und blieb stundenlang dort liegen, um dann als geheilt, bis heute geheilt, unsere Stadt zu verlassen. Halleluja. Einfach so. Wir stehen doch Gott mit unseren Methoden und Programmen viel zu sehr im Wege. Und er möchte so gerne durch. Und die größte Herausforderung für uns ist doch zurückzutreten, ihm das zu geben, was wir auch selbst noch nicht mehr geben können, alle Ehre, Ruhm und Preis und Anbetung, damit er handeln kann. Und der Heilige Geist ist dabei, weltweit sein Volk zusammenzurufen. Und Jesus sehnt sich danach, dass seine Braut das erkennt und sich löst von allem Horizontalen, sich ausrichtet auf ihn, um ihn zu lieben. Ah, ich liebe das. Und wenn wir ihn sehen, dann geht's los. Weißt du, das ist eine interessante Zeit hier, die ich hier erlebe, muss ich schon sagen. Wirklich interessant. Da stehen 5 Freaks hier auf der Bühne, ehemalige Freaks, ehemalige Drogenabhängige, die heute das Evangelium verkündigen. Stephen Hill, Michael Brown, Mike Chance, Bud Gundersheim, man sieht es ihm nicht mehr an, aber er hat es mir selbst erzählt, wie Jesus ihn gerettet hat von seiner Drogensucht und von seinem ganzen Hippie-Dasein. Ich weiß nicht, den 4. habe ich vergessen, der 5. bin ich. Der 6. ist Peter Helms, darf ich euch vorstellen? Komm mal her, Peter. Er hat hier in dieser Halle, Musical Hair aufgetreten. So, da habe ich meinen 4. Ja, danke Peter, herzlich willkommen. So, der Heilige Geist hat ihn im Musical Hair erwischt. Ich war überhaupt nicht auf der Suche nach Gott. Ganz im Gegenteil, ich habe ihn immer abgelehnt. Obwohl ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bin. Mit 14 habe ich mich absolut klasse verabschiedet von Gott und habe gesagt, wenn es dich irgendwie gibt, dann musst du dich bei mir bemerkbar machen. Ansonsten denke ich, ist das für alte Leute, die nicht wissen, wie sie sterben sollen. Und dann war das Ding gegessen, dachte ich. Aber Gott ist sehr, sehr großzügig und er lässt manchmal ganz viel Leine, aber wir sind immer noch dran. Und dann habe ich all dieses Leben erlebt, von dem viele Leute hier berichtet haben in dieser Woche. Ich endete damit, dass ich mit der Pistole meine Drogen verkauft habe, damit ich es überhaupt noch loskriegte. Total dämonisiert, okkult belastet, verstrickt in indisch-religiösen Mystizismus, völlig ausgestiegen, weg von der Gesellschaft. Und du hättest mir alles anbieten können zu der Zeit, außer Christentum, außer Jesus. Das habe ich gehasst bis aufs Blut. Ich war kein Gottsucher. Aber dann gab es diese Party dort und wir waren voll auf LSD und haben all die wilde und dämonisierte Musik gehört, die es damals so zu hören gab. Und plötzlich kommt dieser gute Heilige Geist. Er kommt nicht in die Kirche, er kommt in diese Drogenparty. Wir haben gerade Dämonenerscheinungen gehabt. Jimi Hendrix, der verstorben war, wir hatten spiritistische Sitzungen und er war mitten unter uns. Ich sag dir, das war tough. Und plötzlich mittendrin kommt der Heilige Geist und knipst in meinem Leben die Lampe an. Und ich wusste, ich bin verloren. Ich bin auf ewig verloren. Aber gleichzeitig hat der Heilige Geist eine Hoffnung in mir bewirkt. Gleichzeitig hat der Heilige Geist einen Schrei in meinem Herzen bewirkt. Und ehe ich mich versah, rief ich mitten in dieser Drogenkommune, mitten in dieser Party, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann brauche ich dich jetzt.
Ich habe überhaupt nicht geglaubt, dass irgendetwas passiert. Überhaupt nicht.
Umso überraschender war es dann, als auf einmal eine Explosion der Liebe Gottes in meinem Herzen passierte. Eine Explosion der Liebe Gottes, und in Sekunden bin ich von meiner Drogensucht befreit worden und bis zum heutigen Tage nie wieder rückfällig geworden durch Gottes Gnade. Das war 1974. Halleluja! Das wirkt der Geist Gottes in Deutschland! Ich war so begeistert von der Liebe Gottes. Ich wusste, es geht nicht um irgendeine Gottheit. Ich wusste, es geht um den Gott der Bibel. Das wusste ich sofort. Ich wusste, es geht um den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der alle Menschen geschaffen hat. Ich wusste das sofort. Es geht um diesen Gott. Und ich war so fasziniert von dem. Und da waren 20 Leute im Raum. Unter anderem auch meine heutige Frau. Sie sitzt dort. Damals waren wir noch nicht verheiratet. Wir waren jung, frisch und knackig, aber sahen damals aus wie 80. Heute sehen wir aus wie 18. Sowas macht der Heilige Geist. Ich saß dort in dieser Party. Niemand hat zu mir gesagt, die Welt ist verloren, du musst das Evangelium verkündigen, da gibt es eine Salbung, die Salbung zerbricht jedes Joch, jetzt steh auf und bumm. Niemand. Ich hatte einfach eine reale Begegnung mit dem Gott der Liebe durch den Heiligen Geist. Und ich war so durchgeknallt, ich war so verliebt in einer Sekunde in diesen Gott, dass ich mir sofort Gedanken darum machte, wie kann ich meine 20 Freunde erretten? Ich glaube, wenn du wirklich vom Heiligen Geist getoucht bist, dann wirst du eine tiefe Liebe zu Gott entwickeln und eine tiefe Liebe zu Verlorenen. Ich glaube überhaupt nicht an den Stuss, dass man zum Evangelisieren eine besondere Berufung braucht. Dass man eine besondere Berufung dafür braucht, Armen und Bedürftigen zu dienen. Dass man eine besondere Berufung braucht, an die Hecken und Zäune zu gehen bis an die Enden der Erde. Ich glaube überhaupt nicht daran. Ich glaube, wenn jemand wirklich von der Liebe Gottes gepackt wird, ich meine wirklich gepackt, nicht im Kopf, im Herzen, dann brennst du einfach durch. Dann brennen alle Sicherungen durch. Amen. Alle Sicherungen. Alle menschlichen und dämonischen Sicherungen brennen dann einfach durch. Ich wusste nur nicht, wie fängt man das an? Wie kann ich die denn retten? Und ich machte mir so meine Gedanken. Ich hatte keine Bibelschule besucht, habe ich nie besucht. Gar keine Zeit dafür gehabt. Ich habe sofort einen Ruf zum vollzeitlichen Dienst gekriegt. Wie jeder normale Christ. Das ist das größte Privileg, das es gibt. Dem Herrn vollzeitlich zu dienen. Das ist das größte Privileg, was es gibt. Und dann habe ich gedacht, fängst du mit deiner Freundin an. Wenn es bei ihr funktioniert, funktioniert es mit allen. Weil die war genauso ein Antichrist wie ich auch. Und dann bin ich zu ihr hingegangen und ich druckste da so rum. Ich hatte ja keine Ahnung, dass man sich vorstellt und dann die vier Gesetze, die geistlichen Gesetze auspackt. Und ich hatte keine Ahnung. Ich druckste da so rum und erzählte ihr, was ich mit Gott erlebt habe und dass ich keine Drogen mehr nehmen brauche. Und die Dämonen waren auch alle verschwunden. Und sie schaute mich an. Und ich sage dir, Wunder passieren in Deutschland. Nicht nur vor 25 Jahren, noch heute. Das erleben wir bis heute. Sie schaute mich an und sagte, wow, ich habe heute Nacht denselben Gott erlebt wie du auch. Ich werde nie mehr Drogen nehmen und ihm folgen, was auch immer es heißt. Halleluja! Halleluja! Und dann dachte ich, jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Und dann habe ich alle anderen angebaggert. Mit dem, was ich mit Gott erlebt habe. Mehr brauchen wir doch gar nicht sagen. Es wird immer problematisch, wenn wir über die Dinge anfangen zu sprechen mit anderen Leuten, die wir nicht erfahren haben, stimmt's? Eieiei, wo versteigen wir uns dann manchmal hin? Und so habe ich einfach erzählt, was ich erlebt habe und wollte ihnen allen Gott aufs Auge drücken. Und dann habe ich aber Ablehnung erfahren. Und vom ersten Moment an in meinem Leben mit Gott habe ich erlebt, dass es heißt, angenommen zu werden mit dieser Botschaft und abgelehnt zu werden. Angenommen und abgelehnt. Und meine besten Freunde verloren, viele andere sind gerettet worden. Es entstand dann eine große Erweckung in der Stadt, in der ich gelebt habe damals. Weißt du, wir haben 2 Jahre Zeichen und Wunder erlebt. Wir haben die Geistestaufe erlebt, die Geistesgaben erlebt, Prophetie, Heilungen, Befreiungen, Zeichen und Wunder. Es haben sich hunderte von Freaks bekehrt. Ich bin in eine Disco gegangen, bin ich in die Kirche gegangen. Ich bin in eine Disco gegangen als Christ. Da, wo wir hingehören. Gott hat die Welt geliebt. Und ich bin dorthin gegangen und dann hat sich der erste Disc-Jockey bekehrt. Er ist heute Gemeindeleiter. Er hat sich bekehrt und hat dann Jesus-Musik da gespielt. Er ist rausgeflogen. Weißt du? Ich glaube, ich soll hier an diesem Platz von Gott sein. Und dann arbeitest du vielleicht bei irgendeiner Firma nutzlos und Co. Der Chef hat deine Begabungen entdeckt und weiß, er hat ein unheimliches Geschick, deine Kraft aus dir rauszusaugen, deine Gaben aus dir rauszusaugen, Fähigkeiten, deine Hingabe, deine Loyalität. Und ehe du dich versiehst, landest du mit Herzklabaster in irgendeiner Klinik und ein anderer besetzt deinen Platz. Das war mein Leben. Wow. Dieser Disc-Jockey fing sofort an, seinen Glauben auszuleben, flog raus. Heute ist er Gemeindeleiter, Halleluja. Da kam der nächste Disc-Jockey dran, habe ich mir den aufs Korn genommen, hat sich auch bekehrt. Selber Resultat, flog raus. Dritte Disc-Jockey, die Kellner haben sich alle bekehrt, flogen alle raus und dann hat die Diskothek zugemacht, Halleluja. Ey. Und wir sitzen da eingemauert und zugemauert in unseren Kirchen und wundern uns, dass nichts geschieht. 2 Jahre haben wir all das erlebt. Wir hätten im Traum nicht dran gedacht, dass das irgendetwas mit Kirche zu tun hat. Dass das etwas mit Gemeinde zu tun hat. Hätten wir im Traum nicht dran gedacht. Und nach 2 Jahren, wir hatten ein paar Hippie, so Jesus-Freak, Kommunen aufgebaut, die Zeitungen schrieben, der Bürgermeister kam, die Polizei kam, Razzia, alles mögliche. Die konnten sich überhaupt nicht vorstellen, dass wir jetzt nicht mehr kriminell waren. Und statt Drogen fanden sie nur Bibeln und selbstgemalte Bibelsprüche an den Wänden. Und wir haben wunderbare Gespräche mit der Polizei gehabt. Halleluja. Nach 2 Jahren spricht der Heilige Geist zu uns, ich habe noch andere Schafe in meinem Stall. Oh, wirklich, wo sollen die denn sein? Wisst ihr, wir wissen manchmal gar nicht, wo die Welt sich bewegt und wie weit weg die Welt von dem ist, was wir so machen. Und wir denken manchmal mit unseren Veranstaltungen und ich will da keinen blamen, ich stelle mich da voll in den Riss, wir denken manchmal, das, was wir machen, ist so toll, die Welt müsste sich bekehren, ach. Die Welt ist so weit weg von Gott mittlerweile in Europa. Die Menschen sind so weit weg. Und ich glaube, wir leben in Deutschland, in Europa, wirklich an einem Punkt, wo wir uns wirklich entscheiden müssen und entscheiden sollen, wo es lang geht. Und entweder packen wir es diesmal oder wir packen es nicht. Das heißt Gnade oder Gericht. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir an so einem Punkt sind. Es gibt noch andere Schafe in meinem Stall. Und bis dahin habe ich 2 Jahre die Liebe Gottes an mir erlebt und erlebt, wie die Liebe Gottes einfach zu den Verlorenen floss, wirklich floss. Und wir machten uns wirklich Gedanken darüber, wie lernen wir die anderen Schafe kennen, wo sind die? Ich mache eine lange Geschichte kurz. Wir kamen dann in die erste Gemeinde, wir dachten, wir kommen in einen Gefrierschrank. Immerhin hatte man 25 Jahre für Erweckung gebetet dort. Aber dann kamen wir und die Erweckung sah ein bisschen anders aus, als diese Geschwister sich das so vorgestellt hatten. Da rauchten noch einige von uns und hatten noch diverse Klamotten an und die Haare und die Bärte, alles war irgendwie hing da runter so. Und manche hatten Probleme, wenn sie mit dem Bus fuhren, dann haben sich die Leute auf ihre Haare gesetzt, so lange waren, dann konnten sie nicht aufstehen. Und so ähnlich sahen wir da alle aus. Schmuck überall. Und wir kamen in diese Gemeinde und ich kriegte den Schock des Lebens. Den Schock des Lebens. Und wir merkten, irgendwas stimmt nicht. Wir haben gleich die ganzen ersten Reihen besetzt. Wir wollten immer vorne sitzen. Immer. Weißt du, wenn du erweckt bist, willst du immer vorne sitzen. Immer vorne, direkt dran. Und wenn es einen Aufruf gibt, bist du der Erste, der vorne ist. Aber wir merken, irgendwas stimmt nicht. Und nach 60 Minuten war alles vorbei. Und dann kamen Geschwister auf uns zu und sagten, wo kommt ihr denn her? Und dann fingen wir gleich volles Rohr an zu erzählen. Wessen das Herz voll ist, geht der Mund über. Wir fingen an zu erzählen und Beine rausgewachsen, Dämonen ausgefahren, wir sprechen in Zungen, Geistestaufe, Wassertaufe, all das. Prophetie, Berufungen, wir wollen die Welt erobern. Und die gucken uns. Seid ihr Pfingstler? Und ich fragte, was ist ein Pfingstler? Ich habe das Wort nie gehört. Und dann hörten wir irgendwie, das ist ein Geist von unten. Und wir wussten gar nicht, dass es einen Geist von unten gibt und oben. Und dann hörten wir Schwarmgeist und dann haben wir uns umgeguckt und fühlen uns gar nicht angesprochen. So haben wir empfunden. Und dann merken sie, wir sind gar keine Pfingstler. Dann kam die Erleuchtung, die Offenbarung. Ihr seid Charismatiker. Und ich dachte, welche Krankheit soll ich haben? Nie gehört. Nie gehört. Aber dann haben wir den schlimmsten Fehler gemacht. Das ging alles noch. Wir hatten eine Liste von 5 anderen Gemeinden, die wollten wir besuchen. Und als wir fragten nach der nächsten Gemeinde, wo die wohl sei, da haben sie dann gemerkt, wir sind weder Pfingstler noch Charismatiker. Jetzt geht es darum, diesen Fischzug hier hineinzubekommen. Und sie sagten, was wollt ihr denn bei den anderen? Und dann hatten wir uns sofort über die Vorzüge der anderen Gemeinden aufgeklärt und dass das der richtige Ort ist. Und dann kam meine Schwester oben drein auf mich zu und sagte, junger Mann, du strahlst so. Ich sagte, ja. Ich fühlte mich gleich ermutigt, aber ich merkte, das ging in eine ganz andere Richtung. Und sie sagte, wie lange bist du gläubig? Ich wusste gar nicht genau, habe ein bisschen nachgerechnet, so und so viele Monate oder Wochen oder Jahre. Ah, sagte sie, ich bin 30 Jahre dabei. 30 Jahre, immer treu gewesen. Ich habe auch dieses Feuer gehabt. Und ich sage dir, auch du wirst erleben, dass das Feuer herunterbrennt. Oh! Welch eine Ermutigung für Leute, die gerade von der Straße die Gemeinde Jesu kennenlernen wollen. Was, Uwe? Welche Ermutigung! Und ich traf eine Entscheidung und sagte, nie Gott! Das Feuer soll brennen! Und es brennt über 25 Jahre. Halleluja! Halleluja! Gott ist so gut. Gott hat nie aufgehört, seine Liebe in mein Leben hinein zu investieren. Das Einzige, was mich überzeugt hat, wenn es hart wurde, wenn es schwierig wurde, wenn Ablehnung kam, wenn diskutiert wurde, wenn wir manchmal nicht mehr wussten, wo ist oben und wo ist unten? Sind wir noch Männchen oder Weibchen? Ich meine, manche von meinen Freunden, die eine wirkliche Taufe im Heiligen Geist erlebt haben, also ich meine jetzt nicht so ein bisschen Handauflegung, kommt nichts. Und dann kommt der Ermutiger, du musst anfangen, du musst anfangen, du musst anfangen. Halleluja, Halleluja, es kommt, es kommt, es kommt überhaupt nichts. Ich meine, wir sind wirklich durchgeknallt. 3 Tage haben wir in Sprachen gebetet. Und prophezeit und Berufungen bekommen. Und dann Und dann hieß es, alles ist von unten. Und dann haben ein paar von uns Buße getan, weil alles von unten war, da kamen wir ja her, ne? Und wir wollten ja nicht mehr unten leben. Oh, Gott sei Dank ist die Liebe Gottes gekommen und dann war wieder alles von oben. Und dann haben sie Buße getan, dass sie Buße getan haben. Halleluja! Es war immer die Liebe Gottes. Es war immer die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist stärker als der Tod, sagt die Bibel. Wusstest du das? Im Hohen Lied heißt es, denn Liebe ist stärker als der Tod. Und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn. Sodass doch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken können. Das ist die Liebe Gottes. Sag das doch mal ganz laut. Die Liebe Gottes ist stärker als der Tod. Nein. Wisst ihr, wie sich das für mich anhört? Und ich bin direkt vor euch. Die Liebe Gottes ist stärker als der Tod. Das klingt, als wenn ihr sie gerade beerdigen wolltet. Ich meine mit Leidenschaft. Eins, zwei, drei. Die Liebe Gottes ist stärker als der Tod. Halleluja! Die Bibel sagt, also hat Gott die Welt geliebt. Und nicht mit einer Theologie überzeugt. Nicht mit Religion überzeugt. Nicht mit Ritualen und Gottesdiensten überzeugt. Gott hat diese Welt mit Liebe überzeugt. Und diese Liebe hat sich in Jesus offenbart. Und diese Liebe ist heute Nachmittag genau dieselbe, wie sie immer war und sein wird. Und diese Liebe sieht. Der Teufel ist blind. Der Teufel ist ein Dummkopf. Der Teufel ist ein Loser. Und er hat nur so viel Autorität, wie du sie ihm gibst. Als Jesus auf dieser Erde gelebt hat, hat er nichts anderes getan, von morgens bis abends, als diese Liebe zu den Menschen gebracht. Er kam aus einer Liebesbeziehung zu Gott und dem Heiligen Geist und er ging aus dieser Liebesbeziehung zu den Menschen. Und als er in das Haus von Petrus kam und seine Schwiegermutter lag mit hohem Fieber im Bett, hat er nicht zu Petrus gesagt, oh du Glücklicher, sie ist ein bisschen aus dem Verkehr gezogen, jetzt kannst du dich mehr erholen. Was ist geschehen? Jesus ging zu dem Bett der Schwiegermutter und sah sie an. Er sah sie einfach an, nahm ihre Hand und in einem Moment war diese Frau geheilt. Halleluja. In einem einzigen Moment. Als ich das erste Mal in der Mongolei war, das ist eine Geschichte für sich. Ich wollte da nie hin. Ich wollte eh nicht in die Weltmission. Das war mein größter Horror, als ich mich bekehrte. Aber ich dachte, ich muss Missionar werden. Und dann ende ich in China. Und das ist nicht so das Gelbe vom Ei. Habe ich gedacht. Heute sind wir auch in China. Aber als ich das erste Mal dann in die Mongolei kam und wir in die Stadt hineinfuhren, die Gott uns gezeigt hatte, und wir dann übernatürlich erleben durften, wie jeden Nachmittag 5000 Menschen unserer Botschaft zuhörten. Und ich da diesen Mann sah, diesen uralten Mann, von dem niemand wusste, wie alt er eigentlich wirklich war. Und das war 92 und damals gab es keine Christen in der Mongolei. Da hättest du Coca-Cola sagen können, Coca-Cola ist Jesus, das hätten die dir geglaubt. Wir wussten nicht, dass wir in ein Schamanengebiet reingekommen sind. Und da war dieser Mann. Und wir beteten Gott an. Er hatte nur das Weiß in seinen Augen, total verkrüppelt. Und dann beteten wir mit den Hunderten an, die sich gleich beim ersten Mal sofort bekehrten durch eine simple, einfache Predigt. Und plötzlich kam dieser Mann zur Bühne. Und meine Übersetzerin sagte, dieser Mann möchte etwas sagen. Und ich wurde nervös, weil ich nicht wusste, wie verhalten sich Mongolen auf einer Bühne. Und ich wollte ihn schon abwimmeln. Und dann sah ich in seine Augen. Und dann liefen mir die Tränen. Denn dieser Mann hatte die schönsten blauen Pupillen in seinen Augen, die ich je gesehen habe. Und er konnte sehen, weil die Liebe Gottes ihn berührt hatte. Einfach so während der Evangelisation. Halleluja. Einfach so. Jesus sah die Menschen an, die ihm nachfolgten. Die Jünger wollten sie wegorganisieren. Es war ihnen too much, ständig eine Konferenz im Nacken, im Schlepptau zu haben mit ein paar tausend Leuten. Und Jesus sah einfach die Volksmenge an. Und dann lesen wir, dass es ihn jammerte, dass sein Herz zerbrach. Und er schickte sie nicht weg. Ganz im Gegenteil, er sagte zu diesen kaputten Mitarbeitern, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann bekamen sie zu essen. Und dann haben sie so viel gegessen, dass sie 12 Körbe übrig hatten. Halleluja. Und ich sage euch, diese Mitarbeiter fühlten sich überhaupt nicht gesalbt. Die waren total ausgebrannt. Aber weil Jesus bei ihnen war, hat das funktioniert. Halleluja. Halleluja. Und dann kam da dieser junge Mann und er war irgendwie fasziniert von Jesus und er stellte ihm folgende Frage: Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Und Jesus sagte, halte diese und jene Gebote, und er sagte, das habe ich alles getan. Von Kindheit an habe ich das alles getan. Kein Problem. Und dann lesen wir, Jesus sah diesen jungen Mann an. Ich meine, hast du schon mal erlebt, wenn dich jemand angeschaut hat, von dem du wusstest, er ist ein wirklicher Mann Gottes? Du kannst gar nicht in solche Augen schauen. Es ist so, als Jesus, als wenn Jesus in dieser Person leben würde und er dich direkt aus dem Schaufenster mitten in dein Herz anschaut. Jesus sah diesen jungen Mann an, gewann ihn lieb, hieß es dann. Und dann hat er ihm etwas gesagt. Geh hin, verkaufe alles, was du hast. Und gib's den Armen. Bock. Dieser junge Mann wandte sich um und ging weg. Wenn du wirklich erfüllt bist mit der Liebe Gottes, dann fängst du an zu sehen. Dann fängst du an zu sehen. Du, neulich war ich in Berlin und jedes Mal, wenn du jetzt Berlin hörst, von diesem Moment an, jedes Mal, wenn du Berlin hörst, im Zusammenhang mit irgendwelchen geistlichen Ereignissen, dann musst du deine Ohren sehr weit spitzen. Ich glaube, dass Berlin eine geistliche Bedeutung hat für die Erweckung in ganz Europa. Und da war ich im Juli in Berlin und ich predigte auf einer kleinen Konferenz und wir trainierten Mitarbeiter für Evangelisation und Weltmission, und dann am Samstagmorgen hatte ich auf einmal keine Stimme mehr. Sie war einfach weg.
Ja, ja. Dann habe ich mein Pastor da angerufen und sie kann nicht sprechen.
Und er sagte, okay, bleib schön in deinem Hotel. Heute Abend ist Evangelisation auf dem Marlene-Dietrich-Platz. Dann musst du aber da sein. Und ich sage euch, das Feld zur Ernte ist so reif in Deutschland. Es ist so reif. Wir merken es hier. Wenn du in deiner Kirche sitzt, wirst du das nicht merken. Wenn du in deinem schönen, beschaulichen Haus kreist, wirst du es nicht merken. Du merkst überhaupt nicht mehr, was in der Welt läuft. Und so viele Christen haben eine Getreideallergie, anstatt die Ernte zu lieben. Die kriegen Ausschlag, geistlich gesehen, wenn sie nur an Ernte denken.
Und ich saß da beim Hotel.
War direkt am Kurfürstendamm und dann kriegte ich ruckzuck mit: Ha, heute ist Christopher Street Day. Und dann dachte ich, das schaust du dir mal an. Und dann ging ich auf den Kuhdamm, wo sich 500.000 Lesben und Schwule aus aller Welt versammelten. Und sie haben Berlin an diesem Tag zu ihrer Hauptstadt ausgerufen. Ich kann dir sagen, ich habe gedacht, wenn Gott sich bei Sodom und Gomorra nicht entschuldigt, wenn Gott sich nicht bei Sodom und Gomorra nicht entschuldigt, wenn wir hier nicht Gericht verdient hätten, schon in Deutschland, dann weiß ich alles. Wenn Gott uns hier immer noch begnadigt, dann muss er sich bei Sodom und Gomorra entschuldigen. Das waren so meine Gedanken. Und ich bewegte mich mitten in dem Ding. Und weißt du, die 500, die da marschierten, waren nicht mein Problem. Mein Problem waren die hunderttausende Bürger, die in den Straßencafés saßen, mit Ohmchen und Tante und Kind und Kegel sich das ganze Spektakel anschauten und, entschuldigt diesen Ausdruck, aber sich an dem aufgehalten. Das ist unsere Gesellschaft. Das ist unsere Gesellschaft. Das merkst du nicht, wenn du immer in deiner Kirche eingemauert, wie in der Erde, wie die Form aus Lehm gebrannt hängst. Und Gott sprach zu mir. Gott sprach zu mir über diese Menschen. Und am Abend bekam ich meine Stimme wieder. Auf einmal, zack, war sie wieder da. Und dann predigte ich auf dem Marlene-Dietrich-Platz. Und es war wirklich hart. Die ganze Atmosphäre der Stadt war heavy. Du spürtest die Dämonen überall. Überall Müll, Alkoholgeruch schwängerte die ganze Stadt. Und ich predigte da und ich versuchte durchzukommen. Es war schwer. Und da habe ich einen Aufruf zur Bekehrung gemacht. Und dann kam der Erste nach vorne. So groß. Ein Mann in einem Minirock, langen Haaren, geschminkt, kam mir nach vorne. Und ich war so gerade in meinem Element. Und ich sagte, die Kaputtesten sind Gottes Lieblinge. Und ich werde dich umarmen. Und er kam auf mich zu. Ich hatte kein Problem. Kein Problem. Bis ich im letzten Moment entdeckte, dieser Mann oder Frau oder wie auch immer, hatte eine 1,5 Meter dicke, lebendige Schlange um seinen Körper gewickelt. Und die zischte mich immer an. Die Liebe Gottes überwindet alles. Ich habe ihn herzlich willkommen geheißen im Reich Gottes. Diese Menschen sind von Gott geliebt. Glaubst du das? Diese Menschen sind von Gott geliebt. Die möchte ich in meinen Gottesdiensten sehen. Wir feiern Samstagabend bei uns immer Gottesdienst. Oh, das ist herrlich. Es stinkt nach Alkohol. Es stinkt nach Rauch. Wenn du beim Aufruf nach vorne kommst, musst du unbedingt deine Tasche mitnehmen, denn wenn du zurückkommst, ist es nicht sicher, dass sie noch da ist. Neulich kam meine Frau mal nach Hause, sie kam ein bisschen später und unsere Gottesdienste gehen jeden Samstag bis 12 Uhr oder manchmal noch länger. Und dann kam sie nach Hause und sagte, heute war ich ein bisschen später, ich habe keinen Platz mehr gekriegt. Da bin ich mitten zwischen den ganzen Obdachlosen gelandet, denen wir so dienen in Lüdenscheid, und ich habe fast eine Alkoholvergiftung bekommen, nur von dem Geruch. Ich liebe diesen Geruch. Halleluja. Die Liebe Gottes sieht. Die Liebe Gottes sieht. 14 Tage später war ich in Berlin, da war die Technoparty. 1,4 Millionen junger Menschen in Berlin. In Stunden verwandelte sich die ganze Stadt in eine riesige Müllhalde. Und wiederum, Sodom und Gomorra war gar nichts. laute Musik. Und ich war mit einigen Freunden zusammen und wir sind mitten hineingegangen in das Spektakel, um Jesus anzubeten, Buße zu tun, Fürbitte zu tun. Und dann kam der Heilige Geist. Vor meinen Augen, ein 5-jähriges Mädchen hat sich eine Nadel in den Arm gedrückt und Heroin gespritzt. 25 Meter von mir gegenüber haben sie einen Mann niedergestochen. Wiederum sah die ganze Stadt aus wie eine Müllhalde. 480 Millionen Mark werden an diesem Wochenende umgesetzt. Und sie tanzen und tanzen, als wenn es keinen Gott gibt. Ich liebe diese jungen Leute. Und diesmal waren wir mit 300 dort. Und nächstes Jahr bist du herzlich eingeladen. Dann will ich mindestens 3000 sehen. Und ich will sehen, wie Gott in dieser Stadt eine echte Love Parade aus dem Leben stampft. Eine real Love Parade. Als Jesus zum Kreuz ging, das war die real Love Parade. Und wir wollen eine Love Crusade haben. Ich bin mitten hineingegangen in diese Menschenmenge von 1,4 Millionen Menschen und der Heilige Geist sprach zu mir und sagte, wie viel willst du gerettet sehen? Ich sagte, 1 Million. Und er sagte, nichts da, 10 mal 1 Million, fang an zu beten für 10 Millionen junger Leute in Deutschland, die Liebe Gottes sieht. Wovon reden wir hier überhaupt? Die meisten hauen ab aus Berlin, wenn die Leute alle kommen. Mitten hinein, wo wir hingehören. In dieser Welt gehören wir in die Welt. In dieser Welt sind wir nicht dazu berufen, uns einen Himmel zu bauen. In dieser Welt sind wir nicht dazu berufen, uns hinter irgendwelchen Klosterwänden zu vermauern und zu beten, oh Gott, komm bald wieder, ich halte das nicht mehr aus. Und dann siehst du die Drogenabhängigen und wir haben seit 25 Jahren ein Zentrum für Heroinabhängige in Lüdenscheid. Und wir haben 50 Leute im Programm und Obdachlose und all solche Leute immer da gehabt. Und es ist wunderbar. Menschen, die Gott liebt. Da war ein junges Mädchen. Und wir haben für Teenager gebetet, für zerbrochene Teenager. Und wir haben von der Liebe Gottes erklärt und erzählt. Und von der Vaterliebe. Und sie sagte, ich kann mit Vater überhaupt nichts anfangen. Überhaupt nichts. Und ich sage, wieso nicht? Ich weiß genau, als ich gezeugt wurde, war meine Mutter mit 2 Männern im Bett. Ich weiß nicht, wer mein Vater ist. Da gibt es so viel Zerbrochenheit und so viel Elend in unseren Städten. Da gibt es so viel Arme und Bedürftige. Und wir haben uns eingemauert in der Kirche. Und verstehen überhaupt nicht, was Kirche wirklich bedeutet. Ein Trainingsplatz, ein Ausbildungszentrum, um die Welt zu erretten. Das ist Kirche in meinen Augen. Halleluja. Halleluja. Da gibt es so viel Not. Da gibt es so viel Not. Ich werde nie vergessen, dieses kleine Mädchen, das zu uns kam. Und sie hatte über Jahre Kopfschmerzen. Und ich sollte für sie beten. Und ich fragte, wie lange hast du das? So und so viele Jahre. Ich sagte, weißt du, wie du das gekriegt hast? Und sie sagte zu meinem Erstaunen, ja, natürlich. Und ich sagte, wie hast du das gekriegt? Ja, als mich meine Eltern gezwungen haben, mit ihnen Rosemary's Baby, einen total okkulten Film, anzuschauen. Und dann haben wir die Macht der Finsternis gebrochen und dann war sie frei. Halleluja. Nie wieder Kopfschmerzen. Ich werde das nie vergessen, wie ich das erste Mal in Manila auf der Müllkippe war. Ich wusste bis dahin noch nicht mal, dass Menschen auf Müllkippen wohnen. 150.000. Es gab eine Masernepidemie. 80 waren gestorben. Die Kinder spielen auf der Mülldeponie und sie werden eingewalzt von großen Bulldozern, die den Müll ordnen. Und abends kommen sie einfach nicht mehr nach Hause. Und sie arbeiten dort, die Familien, und sortieren Müll. Nur um sich für die Pesos, die sie bekommen, dann Trinkwasser leisten zu können. Und dann war ich auf dieser Müllkippe und ich traute meinen Augen nicht, was ich da sah. Ich dachte, ich bin in einem apokalyptischen Film. Und dann kamen diese Horden von Kindern auf uns zugerannt. Horden. Es stank, die Müllkippe qualmt Tag und Nacht. Ich kam mir so fehl am Platz vor wie nicht irgendetwas. Und dann sah ich dieses kleine Mädchen. Und sie sah mich. Und ich sah sie. Und was sah ich? Dieses kleine Mädchen, total verdreckt. Die Rotze lief ihr runter. Überall hatte sie offene Wunden, eitrige Wunden. Und sie kam auf mich zu und sie sah mich. Und im letzten Moment sah ich, dass sie Läuse hatte. Und dann sah ich auch, was sie wollte. Sie wollte bei diesem weißen, großen Mann auf den Arm springen. Und ich sag dir ehrlich, was in mir passierte. Alles ging auf Abwehr, auf Ablehnung. Mich ekelte schon alleine der Gestank auf der Kippe an. Und dann kam dieses Mädchen und setzte zum Sprung an. Und in einem Augenblick hat sich mein Christentum entschieden. Und Gott sagte zu mir, wenn du dieses Mädchen nicht lieben kannst, vergiss alles, was wir zusammen gemacht haben. Und dann habe ich Ja zu Läusen gesagt, Ja zu Rotze gesagt, Ja zu Eiter gesagt. Und dann hing sie schon an meinem Arm. Und ich habe schon überlegt, wo kriege ich das beste Läusemittel her? Und dann hing sie um meinen Arm und ich habe sie geliebt, geküsst, geschmust und hatte eine gute Zeit. Und dann rutschte sie hier runter und alles an meine Kleidung. Und dann hatte sie mich an meiner Hand, schaute stolz zu mir auf und ich sagte, die lässt mich nie wieder los. Die wollte nicht mein Geld, die wollte nicht meine Ausbildung. Die wollte nicht meine Begabung, die wollte nicht meine Talente. Dieses kleine Mädchen wollte einfach nur geliebt werden. Und dann sehe ich die westlichen Sextouristen, wie sie zu Hunderttausenden in diese Städte gehen. Und da war dieser österreichische Arzt, der einen kleinen Jungen vergewaltigte, bis er fast tot war. Und er kam unter lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Er war im Koma. Nach ein paar Tagen wachte er auf. Und das Erste, was er sagte, ich habe den Teufel gesehen. Ich habe den Teufel gesehen und der Teufel ist ein Weißer. Wir haben heute eine Arbeit in Manila. Ich habe gesehen. Jesus hat den reichen Jüngling angeschaut und hat gesagt, jetzt tu was. Wenn du siehst, bist du verantwortlich, etwas zu tun. Wenn du wirklich siehst, bist du verantwortlich, etwas zu tun. Dafür brauchst du keine Sonderberufung. Ich war in Sibirien, in Novosibirsk, auf dem Weg in die Mongolei und ich ging mit einem Freund, es war kurz nach der Wende, nach der politischen Wende, ich ging durch die Stadt und dann sah ich diese alte Frau. Dann sah ich diese alte Frau mitten im Hauptverkehr an einer Straßenkreuzung, kniete sie sich nieder. Sie war so dreckig wie die Pfütze, vor der sie kniete und die Pfütze sah aus wie Altöl. Und diese Frau trank das Wasser wie ein Hund. Und hat sich darin gewaschen. Und dann kam dieser alte Mann, 75 oder älter, und hatte seine kommunistischen Orden alle auf seiner Brust, und er kam zu mir und hat mich angebettelt um ein Stückchen Brot. Und dann ging ich weiter und es roch, nachdem wir ihn versorgt hatten, und es roch. Und wir kamen an einer öffentlichen Toilette vorbei und drei alte Frauen saßen total verdreckt auf einem Pappdeckel. Und ich fragte meinen Freund, was machen die da? Das ist ihre Wohnung. Heute haben wir eine Suppenküche in Novosibirsk. Wir dienen auf der Müllkippe in Novosibirsk. Die Leute wohnen in der Müllkippe, Zigeuner abgelehnt. Wir lieben sie, wir helfen ihnen. Und wir machen ein Haus auf für diese alten Leute, die durch das Regime massenweise auf die Straße gespuckt werden, weil der Rubel verfallen ist, den sie sich für ihre Rente aufbewahrt haben. Die Liebe Gottes sieht. Da gibt es diese Straßenkinder in Südamerika.
Eine Rattenplage wird eher erduldet als diese Plage. Und dann kommt das Militär und schlägt diese Kinder zusammen und zieht sie aus, misshandelt sie, und dann werden sie auf LKWs geschmissen und wie Dreck zu einer Müllkippe gefahren, und dann werden sie einfach abgekippt. Und sie brechen sich die Rippen und die Knochen, und wenn sie nicht tot sind, dann kriechen sie von unten wieder hoch und auf allen Vieren zurück in die Stadt, dahin, wo sie hergekommen sind. Gott sieht. Gott sei Dank sehen wir nicht alles, was Gott sieht, sonst wären wir verloren. Glaubst du das? Aber wenn du siehst, bist du verantwortlich. Wenn du siehst, gilt es, etwas zu tun. Und natürlich geht es zuallererst darum, dass wir den Vater im Himmel sehen, wie er ist. Dass wir Jesus sehen, wie er ist. Dass wir den Heiligen Geist sehen, wie er ist. Ich war in der Mongolei x-mal, wir haben da eine Arbeit jetzt seit 1992, wir sind einfach da geblieben damals, weil sich so viele Leute bekehrt haben. Einfach da geblieben. Einer unserer ehemaligen Drogenabhängigen, ein ehemaliger Heroinabhängiger, er ging in ein Gefängnis und hat einfach das Evangelium verkündigt. Jetzt gibt es in einem Gefängnis in der Hauptstadt von Ulaanbaatar eine Kirche. Und 75% aller Insassen haben sich bekehrt. Halleluja. Er hat gesehen. Eine wunderbare Arbeit. Und heute gibt es über 35 Gemeinden allein in der Hauptstadt von Ulaanbaatar. Und wir machen jedes Jahr eine Glaubenskonferenz und wir sammeln den Leib Christi. Und ich war in meinem Hotel und ich schaue aus meinem Fenster und ich sehe jeden Morgen, als wenn da Menschen aus der Erde rauskommen. Ihr Lieben, ich kann nicht predigen auf einer Konferenz, wenn ich morgens aus meinem Hotelfenster gucke und ich sehe Menschen aus der Erde herauskommen. Und dann habe ich einen Übersetzer mitgenommen, Decken mitgenommen, Medizin mitgenommen, Sachen mitgenommen. Dann sind wir da hingegangen. Eine ganze Familie, eine Witwe mit ihren Kindern und ihrem Bruder lebten unten in der Erde. Ich habe mit ihnen gesprochen. Die Witwe, ich habe sie gefragt, ist das immer euer Leben gewesen? Nein. Vor 2-3 Jahren ist mein Mann nach China gegangen, um Geschäfte zu machen. Dort hat man ihn umgebracht. Die Leiche hat man rübergebracht. Das hat uns alles gekostet. Jetzt leben wir in dieser Erde. Alle haben sich bekehrt, als wir ihnen von der Liebe Gottes erzählt haben. Alle, die in der Erde wohnten, Kind und Kegel, Bruder und Witwe, alle haben sich bekehrt. Halleluja. Und dann haben wir sie versorgt und dann haben wir in der Konferenz ein Opfer gesammelt mit den Mongolen und sie konnten ein ganz neues Leben anfangen. Als das der Großgrundbesitzer sah, von dem Grundstück, wo die lebten, ein Buddhist, war er ganz beschämt und er sagte, ihr Christen kommt von so weit weg und ihr tut das, was ich eigentlich tun sollte. Und er gab dem Bruder von dieser Frau einen Arbeitsplatz. Halleluja. Gott sieht. Gott sieht. Wie lange wollen wir die Liebe Gottes noch für uns verpulvern? Oder haben wir noch gar nichts von dieser Liebe Gottes verstanden, wirklich verstanden in unserem Herzen? Die Liebe kalkuliert nicht. Die Liebe berechnet nicht. Die Liebe macht sich immer wieder neu verletzbar. Och, du glaubst gar nicht, wie oft ich verletzt worden bin von solchen Leuten. Glaub mal ja nicht, dass die alle Hurra, Halleluja und voller Dankbarkeit jeden Tag 3-mal Rad schlagen. Nein. Wie oft haben sie unser Haus angezündet? Wie oft sind wir verleumdet worden? Wie oft hat man Gegenattacken gegen uns gestartet? Aber die Liebe Gottes macht sich immer wieder neu verletzbar. Immer wieder neu verletzbar. Wir haben einen Gott, der sieht. Und ich habe nicht mit euch umsonst gebetet, dass der Heilige Geist euch die Augen öffnen möge für die Dinge, wie sie in unserer Gesellschaft sind. Lieben, ich habe keinen Spaß gemacht, als ich sagte, das Kostbarste, was es gibt für mich im Reich Gottes, ihm ganz zu dienen. Sich ihm und den Verlorenen und den Armen und Bedürftigen ganz auszuliefern. Das ist herrlich. Das ist kostbar. Und bevor wir in irgendein Land gehen, und mittlerweile sind wir in verschiedensten asiatischen Ländern, bevor wir das tun, bevor wir irgendein Wort predigen, suchen wir die Armen, suchen wir die Bedürftigen, suchen wir die Missbrauchten, suchen wir die, für die niemand mehr einen Pfifferlang geben würde, um ihnen zu dienen. Das Evangelium zu verkündigen heißt natürlich zu predigen, und ich predige leidenschaftlich gerne von der Liebe Gottes, aber es heißt genauso, den Armen und Bedürftigen Hilfe zu gewähren. Weißt du, lass mich zum Schluss kommen. Sodom und Gomorra, wenn wir an Sodom und Gomorra denken, dann denken wir meistens an irgendwelche sexuellen Perversionen. Dass das die Sünde und die Schuld von Sodom und Gomorra war, aber ich sage dir, es war ganz anders. Es war ganz anders. In Ezekiel 16, 49 und 50. Und ihr Lieben, wir haben viel über Heiligung und heiliges Leben gehört. Und ich glaube daran. Ich stehe hinter jedem Wort, was hier gepredigt wird. Ich relativiere gar nichts. Und ich bin genauso davon überzeugt wie Steve Hill, dass Erweckung in Europa damit zu tun hat, dass die Christen endlich aufhören, so zu leben wie die Heiden. Die Schuld von Sodom und Gomorra lesen wir in Ezekiel 16, 49 und 50. Siehe, das war die Schuld deiner Schwester Sodom. Hoffart, alles in Hülle und Fülle, sichere Ruhe. Lass mich ja in Ruhe. Den Armen und Elenden des Volkes halfen sie nicht, sondern sie waren stolz und taten Greuel vor mir. Deswegen hat Gott Sodom gerichtet. Und das ist ein Wort an die westliche Lottoscheingesellschaft. Hochmut, Ruhe, alles in Hülle und Fülle, und dem Armen und Elenden halfen sie nicht. Das ist ein Punkt, wo wir umkehren müssen. Das ist ein Punkt, an dem die westliche Gemeinde, ob das Amerika ist, ob das Australien ist oder Europa, an dem wir alle umkehren müssen. Alle. Lass uns aufstehen. Das ist ein Wort für dich ganz persönlich. Das ist ein Wort für die Gemeinde Jesu in Deutschland. Das ist ein Wort für die Gemeinde Jesu in Europa. Wir sind so spirituell geworden. Wir sind ja so philosophisch geworden. Und uns fallen auch immer wieder neue Dinge ein, mit denen wir uns zu beschäftigen haben und die uns abhalten, zu sehen, wie Gott sieht und die Liebe dahin fließen zu lassen, wo sie hingehört. Schon mal gemerkt? 80% in der Gemeinde Jesu an Kraft, an Finanzen und was weiß ich nicht alles, das fließt alles in die Gemeinde rein. Und 20% mehr oder weniger dahin, wo es eigentlich hingehört. Da stimmen doch die Verhältnisse nicht mehr, oder? Gott möchte, dass wir umkehren. Und in diesen Tagen gießt er seine Gnade über uns aus, dass wir für uns persönlich umkehren können, dass wir unsere Gemeinden umkehren können, dass wir für unser Land umkehren können, dass wir für Europa umkehren können und dass wir ein Zeichen setzen und uns berühren lassen mit der Liebe, die Gott ausgegossen hat durch seinen Heiligen Geist. Ich glaube an Prophetie, ich glaube an Sprachengebet, ich glaube an gute Spiritualität, aber weißt du, die Liebe Gottes ist etwas Erdbezogenes. Etwas Erdbezogenes, etwas zum Anfassen. Und das versteht jeder. Amen. Halleluja. Wenn Gott dich in deinem Herzen angesprochen hat und wenn du Vergebung empfangen möchtest für dich und stellvertretend ein Stück für unser Land, und wenn du ein Herz voller Barmherzigkeit und Liebe haben möchtest, empfangen möchtest, dann komm ganz schnell nach vorne. Dann komm ganz schnell nach vorne. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ganz schnell. Ganz schnell. Bleib nicht mehr auf dem Platz stehen, wo du stehst. Du musst dich wegbewegen.
Du kannst nicht mehr da bleiben, wo du stehst, wenn Gott zu dir gesprochen hat. Wir haben natürlich nicht alle Platz hier, aber du musst dich schon wegbewegen. Und ich möchte auch beten, dass Gott dich ganz neu verliebt macht in ihn selbst. Nur dann wird es funktionieren. Und lasst uns unsere Hände erheben. Und lasst uns zum Ausgangspunkt zurückkehren, auch heute Nachmittag, das Kreuz. Wenn ich gefragt werde, hey Walter, wo ist denn die Liebe Gottes zu sehen? Und ich werde angeklagt über die große Ungerechtigkeit in der Welt. Wo ist die Liebe Gottes zu sehen? Oh ihr Lieben, das ist sehr einfach. Dann schauen wir zum Kreuz. Am Kreuz auf Golgatha siehst du die demonstrierte, geoffenbarte Liebe Gottes. Und da fangen wir immer wieder neu an, auch hier heute Nachmittag. So lasst uns dieses Lied zu einem Gebet machen.
Komm für mich zu dem Ort, wo ich dich finde. Komm für mich zu dem Ort, wo du bist. Führe mich zum Kreuz, wo ich dich traf. Lass mich nie vor dir deine Stimme hören, deinen Atem spüren. Wissen, dass du bei mir bist. Komm für mich zu dem Ort,
deine Hände. Ergib dich der Liebe Gottes. Ergib dich seiner Vergebung. Als ich mit meiner Frau das erste Mal in New York war, sahen wir in einem Fernsehbericht, wie die Polizei ein 12-jähriges Mädchen aus einem Haus herausholte, das dort im Keller geboren wurde, von einer heroinabhängigen Frau. Dieses Mädchen wurde dort geboren und vom ersten Moment an ihrer Geburt sexuell missbraucht. Dieses Mädchen ist nie aus dem Keller herausgekommen. Es hat nie Tageslicht gesehen. Es wusste nicht zum Weihnachten und es hatte noch nicht einmal einen Namen. Nach 12 Jahren kam dieses Mädchen das erste Mal ans Tageslicht. Und eine wunderbare Gemeinde in New York hat sich um dieses Mädchen gekümmert, weil sie gesehen haben. Weil sie gesehen haben. Weil sie diesen Bericht gesehen haben. Und so wie Gott dieses Mädchen gesehen hat, so sieht er dich. Dich mit deinen Verletzungen, dich mit deinen Zerbrochenheiten, dich mit deinem Missbrauch. Und er ist so gerne bereit, dir zu dienen, dich zu heilen, dich zu befreien, dir zu helfen. Und er tut das jetzt in diesem Moment auch schon.
wir wollen hier auch ein Stückchen umkehren von unserer Gleichgültigkeit und Kälte gegenüber den Verlorenen und Armen in dieser Welt. Und Vater, darum bete ich jetzt. Darum suchen wir dich, Herr, vergib uns unsere Schuld. Vergib uns, dass wir deine Liebe so egoistisch missbrauchen. Und dass wir schöne Gottesdienste, schöne Konferenzen und Veranstaltungen, schöne Programme, dass sie uns wichtiger sind als das, was du wirklich liebst in dieser Welt. Die Zerbrochenen, die Einsamen, die Zerschlagenen, die Gedemütigten, die Gebundenen, die Hoffnungslosen, die Alten, die Missbrauchten. O Herr, vergib uns. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du hier deine Liebe ganz neu ausgießt. Oh, streck dich aus. Ich bete, dass du deine Liebe hier neu ausgießt heute Abend. Und dass du Wunder tust im Herzen meiner Geschwister. Und ich bete, dass ihr das seht, was ihr von Gott her sehen sollt. Und dass ihr dann handelt, gemäß dem, was ihr tun sollt. In dem Namen Jesus. Und es ist okay, wenn deine Tränen sich verbinden mit den Tränen unseres liebenden Gottes für die Verlorenen. Und es ist total okay. Du brauchst dich überhaupt nicht zu beherrschen hier. Lass das ruhig fließen. Das ist gesund. Und der Herr tut etwas in deinem Herzen hier. Da ist ein Schrei auf der ganzen Welt. Ein Schrei, den wir nur hören, wenn wir die Ohren unseres Herzens geöffnet haben. Da ist ein Schrei dieser missbrauchten Kinder. Da ist ein Schrei, der zu Gott emporgeht. Und dieser Schrei ist jetzt in deinem Herzen. Und du identifizierst dich mit ihnen. Das ist ganz okay. Und wenn es dir wehtut in deinem Herzen, ist total okay. Gott lässt dich etwas spüren von dem Schmerz, den er für diese Welt, den er für dich permanent in seinem Herzen trägt. Halleluja. Und ich segne dein Werk hier, Heiliger Geist. Ich segne dein Werk. Ich segne dein Werk. Halleluja. Lass dich ruhig erfassen in deinem Herzen. Lass dich ruhig erfassen von Gottes Erbarmen, von seiner Liebe. Mehr, Heiliger Geist, mehr. Da ist viel mehr drin vom Heiligen Geist. Streck dich aus, öffne dich weit. Öffne dich weit. Du hast diese Berufung, zu den Prostituierten zu gehen. Du hast diese Berufung, missbrauchten Kindern zu helfen. Du hast diese Berufung, eine Mutter für Waisen zu sein. Und du hast die Berufung, alten Menschen, die auf der Straße leben, du hast die Berufung, ihre Füße zu waschen, ihre Wunden zu verbinden. Du weißt das und Gott erweckt diese Berufung ganz neu hier heute Nachmittag. Streck dich aus zu ihm. Nur wenn du auf ihn schaust, geht das Ding hier durch. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und ich segne das, ich segne das. Du hast diese Berufung, diesen alleinstehenden und alleinerziehenden Müttern zu dienen. Du bist nicht zu jung und du bist nicht zu alt. Das ist die Revolution der Liebe Gottes. Das ist die Revolution, die Gott liebt. Das ist die Revolution, die jeder versteht, auch in Deutschland. Und du hast die Berufung, Drogenabhängigen zu helfen. Und du hast die Berufung, in die Gefängnisse hineinzugehen und immer wieder hineinzugehen und hineinzugehen und zu lieben. Und du hast die Berufung, in die Krankenhäuser zu gehen und in die Altenheime. Meine Lieben, hier geht es nicht darum, ob wir Zeit oder Lust haben. Hier geht es darum, das zu sehen, was Gott sieht. Und dann das zu tun, was wir tun sollen. Und mach dir keine Gedanken darüber, ob du dazu fähig bist. Denk an dieses kleine Mädchen auf der Müllhalde. Und so sind sie alle, von denen ich hier spreche. So sind sie alle. Sie sehnen sich nach deiner Liebe, das, was in deinem Herzen ist. Nicht, was du weißt, nicht, was du gelernt hast, ist wichtig. Das, was du durch den Heiligen Geist bist, ist wichtig. Halleluja. Halleluja. Oh, ich segne dein Werk hier, Heiliger Geist. Ich segne dein Werk hier. Ich segne dein Werk. Hier sind Männer missbraucht worden. Männer sind hier missbraucht worden. Und der Herr heilt dich hier heute Nachmittag. Er berührt dich. Er setzt auch dich frei. Und ich löse dich von jeder dämonischen Bindung hier. Von jedem Einfluss an den Teufel löse ich dich in Jesu Namen. Ich bete gegen jede Form von Missbrauch in deinem Leben. Und ich setze dich frei. Ich setze dich frei, die Liebe Gottes zu empfangen für dich und für andere. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Du musst niemand haben, der dir die Hände auflegt. Der Heilige Geist legt dir selber die Hände auf. Es ist Gottes souveränes Wirken, was hier geschieht. Halleluja. Wir beten dich an. Lass uns nochmal gemeinsam unsere Hände heben. Wir müssen die Halle gleich räumen. Und lass uns noch einmal hier mit einstimmen. Führe mich zum Kreuz. Führe mich zum Kreuz.
Komm, führe mich zu dem Ort, wo ich dich finde. Wissen, dass du bei mir bist.